Lese aus dem Propheten Jona im dritten Kapitel oder das dritte Kapitel. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mache dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt, 3 Tagereisen groß. Und als Jona in die Stadt hineinzugehen begann und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron und legte sein Purpur ab und hüllte sich in den Sack und setzte sich in Asche. Und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen: Es sollen weder Menschen noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen, und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und alle sollen sich in einen Sack hüllen, Menschen und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Weg und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat's nicht. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, eine faszinierende Geschichte ist das, finde ich, und zwar wegen der Umkehr der Stadt. Und zwar deswegen, weil die Botschaft so ausgesprochen dürftig ist, die Jona verkündigt: Noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Und noch aus anderen Gründen. Ich habe zwei Themen für die Predigt. Das erste Thema ist der vollmächtige Prediger, der hier auftritt. Denn vollmächtig ist er ja, wenn eine ganze Stadt sich bekehrt. Das hat auch mit Vollmacht zu tun. Was ist das hier für ein Typ, der so vollmächtig predigt? Das ist ein von Gott bekehrter Rebell. Das muss man ja erst einmal feststellen, dass Jona eigentlich ein Rebell war, der einen Auftrag von Gott bekam und den nicht ausführen wollte, flieht. Und Gott sagt, geh nach Ninive, und Jona geht in die entgegengesetzte Richtung, weil er will das nicht. Er will sich nicht dem Auftrag stellen. Da ist sehr viel Spielraum der Interpretation in dieser Geschichte. Warum will Jona das nicht? Wir erfahren am Ende der Geschichte, wo dann das Unheil nicht kommt, weil die Stadt umgekehrt ist, dass Jona eigentlich missmutig ist und sagt, ich dachte mir das schon, dass du gnädig bist, deswegen wollte ich gar nicht hingehen. Ein Prediger, der denen, für die er predigt, das Heil nicht gönnt. Das ist ja eigentlich abgründig. Und vor allen Dingen ist ja interessant, warum ist seine Predigt dann so erfolgreich, wenn er noch nicht mal denen, denen er predigt, das gönnt. Ja, ich möchte eigentlich am liebsten jetzt mal ganz gar nichts dazu sagen, dass jemand lange darüber nachdenkt. Wie kann das sein, dass ein so gewaltiges Ergebnis zustande kommt durch einen Menschen, der es noch nicht einmal den Leuten gegönnt hat? Das ist eine ganz einfache, simple Frage. Und wenn man bei dieser Frage mal bliebe und da lange drüber nachdenkt, dann würden viele Träume und Märchen, die in der Christenheit herumgeistern, sich in Luft auflösen. Dann bleibt nämlich nur noch eins übrig, dass diese Stadt umkehrte und dieses Ergebnis erzielt wurde als ein Werk Gottes und seiner Gnade und nicht eine Geschichte von Jona. Ein durch Gott bekehrter Rebell ist, dass der hier auf die Piste geht, weil er gezwungen ist, weil er gar nicht anders kann mehr, ne? Nachdem er geflohen war und dann bis an den Rand des Todes gekommen war. Sein zweiter Punkt, ein an den Rand des Abgrunds gekommener ist, dass hier dieser vollmächtige Prediger: Ich schrie aus dem Rachen des Todes, lesen wir in dem Gebet des Jona Kapitel 2. Ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Da ist einer, der Gottes Gericht selber gefühlt hat. Und vielleicht ist ja auch in dieser Situation die große Veränderung, die mit diesem Jona selber passiert ist. Er sagt ja am Ende: Ich hatte mir das gleich gedacht. Und deswegen war ich davongelaufen, ich wollte es nicht. Aber vielleicht ist dann auch in diesem Moment, wo er sich selber erkennt und erkennen muss als jemand, der in Opposition zu Gott steht, vielleicht ist in diesem Moment auch eine Veränderung so tiefgreifend mit ihm vor sich gegangen, dass er dann ein vollmächtiger Prediger sein konnte. Ein Mensch, der selber Gottes Gericht gefühlt hat. Es gibt in der Geschichte der Kirche, ich wüsste nicht ein einziges Beispiel, keinen vollmächtigen Prediger, der nicht aus seinem eigenen Leben bezeugt, vielleicht einmal ganz grundlegend oder immer wieder an Punkte gekommen zu sein, der selbst Ernüchterung und Verzweiflung über das eigene Leben, wo so viel Gottlosigkeit ist, so viel Erlösungsbedürftigkeit ist. Ich wüsste keinen, der in der Geschichte der Kirche segensreich gewirkt hat, der das nicht bezeugen könnte. In manchen Kreisen ist das ein ganz wichtiges Thema geworden. Dann bei August Hermann Franke zum Beispiel, dann gibt es sozusagen diesen inneren Bußkampf, praktisch fast als notwendiges Zeichen dafür, dass jemand wirklich sich von Herzen bekehrt hat. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hat man das in Abrede gestellt, dass da überhaupt eine wirkliche Bekehrung zu Gott hin stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob das vielleicht etwas überzogen ist, aber zumindest ist da ja etwas Richtiges erkannt, nämlich dass dieser innere Zerbruch irgendwie nötig ist, zu begreifen: Ich bin ein Mensch, der vollständig abhängig ist von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und nur wenn das wirklich auch in dem eigenen Denken, im eigenen Herzen und Empfinden vorhanden ist, ist das eine wichtige Voraussetzung, anderen diese Botschaft zu verkündigen. Und dann als letztes will ich noch sagen, ein nüchterner Mensch ist das, der nicht aus eigenem Mitleid heraus oder eigener Motivation predigt. Jona hatte überhaupt nichts am Hut mit den Leuten aus Ninive. Ich sagte schon, er gönnte es ihnen auch nicht wirklich. Am Ende ist er ja missmutig, dass Gott wirklich barmherzig ist. Also ein Mensch voller Liebe und Güte und aus dem die Barmherzigkeit Gottes herausfließt, wie wir immer so träumen, dass das die Voraussetzungen sind für eine vollmächtige Predigt. Kennt ihr das auch? Das sind immer so Ideen, die in der Gemeinde herumgeistern. Das müsste man haben, das müsste man sein, damit die Predigt wirkungsvoll ist. So ein Mensch, aus dem das Erbarmen fließt und wo man das merkt, wie viel Liebe da ist. Und nichts davon war bei Jona. Nichts. Und dann ein zweiter Punkt, die vollmächtige Botschaft. Was ist die vollmächtige Botschaft, die Jona bringt? Noch 40 Tage spricht der Herr, dann wird ihn irgendwie untergehen. Das ist eine Bekehrungspredigt, total einladend. Es ist ja noch nicht einmal die Option in dieser Botschaft beinhaltet, Gott könnte barmherzig sein. Noch nicht einmal das stellt Jona in Aussicht. Er sagt einfach nur: 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Menschlich gesehen ist das die ungeeignetste Art zu predigen. Das Uneinladendste, was man sich vorstellen kann. Aber Gott sagt in Kapitel 3, hier habe ich es gelesen, zu Jona: Mache dich auf und geh in die Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Und man kann davon ausgehen, dass das, was Jona hier gepredigt hat, das war, was Gott ihm gesagt hat, was er predigen soll. Denn sonst wäre das Ergebnis nicht so gewesen. Da steckt ja Gottes Kraft drin, wenn eine ganze Stadt sich bekehrt. Das heißt, die vollmächtigste Botschaft ist immer die, die Gott uns aufträgt. Und es ist nicht die, die menschlich betrachtet geeignet erscheint. Wisst ihr, Gott weiß am besten, was Menschen hören müssen, damit sie umkehren. Wir wissen das nicht. Wir schauen den Leuten immer nur vor die Stirn. Wir können nicht in die Herzen schauen. Wir wissen nicht, was die geeignete Botschaft ist, die jemand hören muss, damit er innerlich aufgerüttelt wird und umkehrt zu dem lebendigen Gott. Wir können da viele Vermutungen anstellen und menschliche Gedanken dazu haben, was vielleicht geeignet sein könnte. Und das passiert ja auch in unserer Kirche. Was wird alles überlegt, was man tun kann, damit die Menschen wieder irgendwie aufgerüttelt werden oder dass sie sich wieder uns anschließen und ins Boot kommen. Das sind alles nichtsnutzige Gedanken in meinen Augen. Sondern hier sagt Gott, predige, was ich hier sage. Und deswegen müsste die erste Frage sein, die wir als Gemeinde haben, was sagt denn Gott, was wir predigen sollen? Finden wir ja vieles in der Bibel, was wir als Botschaft sagen sollen. Und meistens wird heute so beurteilt, dass diese Botschaft man den Menschen nicht mehr zumuten könne und sie nicht geeignet sei, in unseren Tagen Leute noch zu überzeugen. Das ist so der Grundtenor, wenn man in die Verlautbarungen unserer Kirche schaut. Aber wisst ihr, zwischen diesen beiden Buchdeckeln, da ist das geschrieben, was Gott für wert achtet, dieser Welt mitzuteilen. Und wenn wir das lesen, dann stellen wir fest, diese Botschaft ist ja durchaus vielfältig. Wir haben Gottes Gerichtsansage an diese Welt. Wir haben ganz klare Ansagen, dass diese Welt untergehen wird. Hat Gott gesagt. Wir haben aber auch viel Einladung. Wir haben heute das gehört, den Wochenspruch, kommt her zu mir, sagt Jesus, ich will euch erquicken. Das ist eine freundliche Botschaft. Wir haben die Verkündigung der Vergebung, dass Gott bereit ist zu vergeben. Jona hat nicht von Vergebung gepredigt. Wir haben eine ganz vielfältige Palette von Botschaften. Es ist eigentlich die eine Botschaft, die sich auffächert in so viele einzelne Dinge, die alle wahr und richtig sind. Wir können das gar nicht alles immer den Leuten sagen zugleich. Geht gar nicht. Die Heilsbotschaft Gottes ist so umfassend und so vielschichtig, dass wir sie gar nicht vollständig jedes Mal sagen können. Wir können immer nur einen Auszug sagen. Wir können immer nur einen Teil hinein sagen. Und woher wissen wir, wenn wir einem Menschen gegenüberstehen, was für diesen Menschen jetzt der richtige Punkt ist? Ist es die Gnade? Die Freundlichkeit? Das Vergebungswort? Oder ist es das Gerichtswort? Ist es, dass man deutlich spiegelt, du willst ja gar nicht? Wir wissen das nicht. Aber Gott weiß es. Und Gott sagt zu Jona, du sollst reden, was ich dir sage. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir darum beten und dann auch das Vertrauen haben, dass das, was Gott uns aufs Herz legt für einen Menschen, das ist, was er hören soll. Es ist ja manchmal so, dass man etwas auf dem Herzen hat, es unbedingt zu sagen und anderes nicht. Und manchmal denkt man dann im Nachhinein über so ein Gespräch nach, was man geführt hat, und dann sagt man, ach, das war irgendwie ungeeignet, ich hätte anders, und man weiß das aber nicht. Vielleicht ist das Wort, was dir aufs Herz gelegt worden ist, eben genau das Wort, was jemand auch hören soll. Der Prophet Jona zeigt uns das. Gott hat eine Botschaft an diese Welt, die ist nicht immer angenehm. Letzten Endes ist es eine Heilsbotschaft. Und bei Jona war sogar das Gerichtswort, in 40 Tagen mit Ninive untergehen, eine Heilsbotschaft, weil nämlich die Leute umkehrten. Vielleicht deswegen, weil sie zutiefst innerlich schon das geahnt hatten, dass ihr Leben abgründig ist und dass so eine Untergangsstimmung vielleicht da schon war. In der Geschichte kann man das sehen. Das Reich Assyrien, das hatte Blütezeiten und das hatte Zeiten, wo es bröckelte und wo es schwierig war. Und die Zeit Jonas war so eine. Vielleicht waren die Leute innerlich schon reif dafür, zu hören, wie wir mit untergehen. Sie sagen ja, wir ahnen das schon. Keine Ahnung, was das ist. Ich möchte noch einen letzten Punkt sagen. Wir sollten uns hüten, wir sollten uns sehr dafür hüten, vom Ergebnis her zu beurteilen, ob die Predigt göttlich war und richtig. Und wisst ihr, da will ich jetzt mal noch einen anderen vollmächtigen Prediger gegenüberstellen. Dieser vollmächtige Prediger ist Jesus. Und während Jona nur eine Gerichtsbotschaft hier der Stadt Ninive sagt und die ganze Stadt umkehrt, bringt Jesus eine Gnadenbotschaft. Und dann lesen wir im Evangelium, dass Jesus in den galiläischen Städten einen Weheruf sagt und sagt, wenn in Sodom oder so, solche Taten, in Tyrus, in Sidon, solche Taten geschehen werden, die unter euch, die hätten längst in Sack und Asche Buße getan. kommt ein Weheruf über diese galiläischen Städte. Das heißt, Jesus war mit seiner Predigt da nicht so erfolgreich. Ist doch irre, ne? Der bringt die Gnadenbotschaft, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen, da kommen sie nicht. Oder sie kommen mit falschen Erwartungen oder mit Verdächtigungen, lehnen ihn ab, weitenteils. Ist das nicht interessant? Und während Jona nichts getan hat, den Leuten in Ninive zu beweisen, dass er wirklich von Gott gesandt ist, hat Jesus den Leuten auch noch Zeichen gegeben, Wunder. Er hat nicht nur eine Heilsbotschaft verkündigt mit Worten, sondern er hat Menschen geheilt. Geht's noch fantastischer? Geht's noch großartiger? Es geht nicht großartiger. Nur geglaubt haben sie nicht, jedenfalls nicht vergleichbar mit dem, was in Ninive geschah. Wir können nicht vom Ergebnis einer Predigt, die wir gehalten haben, oder eines Zeugnisses, was wir gegeben haben, was wir einem Menschen gesagt haben, wir können nicht vom Ergebnis her beurteilen, ob das nun gut und richtig war. Wir können es nur aus unserem Glauben heraus und Gott fragen, was legst du mir aufs Herz? Und dann müssen wir das sagen. Und dann können wir nicht hinterher das alles uns wieder zerpflücken lassen von unserem eigenen zweifelhaften Gedanken oder der Teufel kommt und sagt, du hast ja versagt, ne? Deine Predigt ist immer fruchtlos geblieben. Von solchen Dingen her können wir uns da nicht beeindrucken lassen, sondern wir brauchen eine Kenntnis der biblischen Botschaft. Und je umfassender unsere Kenntnis ist, umso größer ist auch die Palette dessen, was wir zur Verfügung haben, es zu sagen. Und dann müssen wir es Gott anheimstellen und sagen, was aus dieser Botschaft wird, ist nicht mehr meine Angelegenheit, es ist deine Angelegenheit. Und eine Angelegenheit desjenigen, der die Botschaft gehört hat. Es liegt nicht in unserem Ermessen zu sagen, das war jetzt gut oder das war jetzt schlecht. Und es sind manchmal ganz merkwürdige Predigten, die Menschen zum Glauben führen. Und die ganz schönen Dinge, wo man menschlich sagt, das war doch jetzt toll, da kommt kein Ergebnis. Jona ist für mich deswegen ein ermutigendes Beispiel, weil er wirklich nichts von all dem mitbringt, was wir allgemein hin benennen würden, was jemand mitbringen sollte, um eine gute Botschaft zu sagen, die dann auch Früchte bringt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich möchte nur sagen, wenn du das jetzt so gehört hast, nimm das mit und sag, ich lege alles ab, was an Selbstzweifeln da ist, ob ich als Person da ausreichend bin und meine Liebe groß genug ist zu den Menschen. Das spielt hier bei Jona alles keine Rolle. Sondern mach einfach das, was Gott dir aufs Herz legt und sage die Worte. Und das sind manchmal sehr eckige und sehr anstößige Worte, die Jesus den Leuten sagt. Da kommen sie und er sagt, na, ihr kommt nur, weil ihr Wunder gesehen habt. Stimmt ja irgendwie auch, ne? Eigentlich hat er sie vor den Kopf gestoßen. Und als so viele weggehen, dann sagt er seinen Jüngern, wollt ihr auch gehen? Was ist los? Er wirbt noch nicht mal darum, dass sie bleiben. Wir haben eine Botschaft, die teuer ist, weil sie teuer erkauft ist durch das Blut Jesu. Er hat sein Leben dafür gegeben. Wir haben auch eine Botschaft, die teuer ist, weil sie nicht immer nach dem Geschmack der Menschen ist. Wir haben eine Botschaft, die teuer ist, weil sie uns selbst vielleicht auch manchmal Überwindung kostet, zu sagen, das spreche ich jetzt aus. Auch wenn noch so viel Widerstand kommt. Jona hätte auch damit rechnen können, einen Kopf kürzer gemacht zu werden. Die Assyrer waren nicht gerade zimperlich. Vielleicht spielt auch Angst eine Rolle, als er nicht gehen wollte. Wer weiß, was sie mit mir anstellen. Die Botschaft, die wir zu verkündigen haben, ist teuer, aber sie ist, ich wiederhole es noch einmal, eine vielfältige Botschaft aus harten Gerichtsworten, aus anstößigen Worten, an denen man sich reibt. Eine Predigt, die den Untergang beinhaltet, auch über dieser Welt. Insofern ist Jona ja auch ein prophetisches Buch, ne? Weil Gott sagt, dass diese Welt untergehen wird. Wir wissen aber nicht, ob in 40 Tagen, 40 Jahren oder in 1000 Jahren, aber sie wird untergehen. Und entscheidender für uns als die Frage, kommt der Weltuntergang jetzt durch den Krieg, den wir damit erleben? Also viel entscheidender ist doch die Frage und die Tatsache, dass wir wissen, jeder einzelne Mensch wird ja sterben und wir wissen nicht, ob es morgen sein wird oder in einer Woche. Deine persönliche Welt kann ganz schnell zusammenbrechen. Und immer schwebt das ja über uns als ein Gerichtswort, was Gott ja auch ausgesprochen hat über dieser Welt. Er sagt, verflucht ist der Acker um deinetwillen und du wirst jetzt mit Mühsal dich nähren, bis du wieder zur Erde werdest. Dieses Wort ist ausgesprochen über jedem einzelnen Leben. Wir wissen nicht, wann unsere persönliche kleine Welt zerbrechen wird. Und das ist Gottes Gericht, Gottes gerechtes Gericht. Aber seine Gnade ist, wenn du umkehrst und wenn du sein Angesicht suchst, dann wirst du gerettet werden. Das hat Ninive hier erlebt als ein Beispiel. Von ganzem Herzen haben sie gesagt, vielleicht wird Gott gnädig sein. Und dann möchte ich jetzt schließen mit einem letzten Gedanken. Wisst ihr, die Leute in Ninive haben Buße getan auf einen Verdacht hin, auf eine letzte Chance, die sie gehofft haben, wo sie es nicht wussten. Sie sagen, vielleicht wird Gott sich erreichen lassen. Sie wussten es nicht. Und sie haben es trotzdem gemacht. Und was wird uns gesagt? Uns wird ganz klar zugesagt, dass Gott barmherzig ist, wenn wir sein Angesicht suchen. Es ist, wir kehren nicht um auf eine bloße, vage Hoffnung hin, sondern auf eine ganz klare Zusage, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Das heißt, wir haben eine Botschaft, die durchaus Gottes Gericht beinhaltet. Und das spüren auch viele Menschen. Und wir dürfen nicht herumeiern, auch von diesem Gott zu reden, der richtet, der auch zornig ist. Menschen erleben das auch so. Die sagen ja, wie kann es denn Gott geben? Wenn es Gott gäbe, dürfte doch nicht. Wir müssen sagen, doch, es gibt Gott. Und was du erlebst und deine Warum-Fragen, da erlebst du Gott als einen Gott, der auch richtet und dessen Zorn auch über dieser Welt ist, zu Recht. Wir können nicht immer nur mit dem lieben Gott herkommen. Die Leute merken sofort, diese Rechnung geht doch nicht auf. Hier in der Familie ist diese Katastrophe, da ist jene Katastrophe, da ist ein Lebensglück zerbrochen, da ist eine unheilbare Krankheit bei einem jungen Menschen. Das erleben wir doch alles. Wollen wir das so tun, als hätte das mit Gott nichts zu tun oder könnte Gott aus Versehen nichts tun? Nein, das sind Wirklichkeiten des Gerichts Gottes über dieser Welt. Wir müssen das aussprechen und sagen, ja, und du weißt nicht, wann es soweit sein wird, wann deine Welt zerbrechen wird. Aber eins wissen wir ganz genau, und das war bei der Predigt des Jona nicht vorhanden. Wir können sagen, aber Gott wird dir barmherzig sein und gnädig um Christi willen, wenn du sein Angesicht suchst. Das ist eine ganz feste Zusage. Nicht vielleicht, sondern ganz gewiss. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Und zwar durch alles Gericht hindurch. Durch alle Krankheit hindurch. Durch die zerbrochenen eigenen Lebensverhältnisse hindurch. Durch das angeknackste Selbstwertgefühl, weil so und so vieles in die Hose geht, was wir uns vorgenommen haben, weil wir da immer wieder scheitern, dadurch hindurch wirst du gerettet werden, wenn du den Namen des Herrn anrufst. Und wirst einen Platz haben an dem Tisch der königlichen Tafel im Himmelreich. Das ist dir versprochen, das ist nicht vage, das ist nicht ungewiss. Und deswegen lasst uns das immer wieder vor Augen uns halten, was in Gottes Wort gesagt ist, und dann jeweils das Wort hinlegen und sagen, was du mir aufs Herz legst auszusprechen, das sage ich. Auch wenn es manchmal vielleicht komisch erscheint. Hab doch das Zutrauen, dass Gottes Geist in seiner Kirche, in seiner Gemeinde wirkt und lebendig ist, wie es damals war, so auch heute, so auch für dich, was du dann aussprichst, dass es auch Gottes Wort für die Leute ist. Egal, ob sie dann sogleich umkehren, oder ob sie sich vielleicht auch erst einmal abwenden. Wir wissen ja auch nicht, was Worte, die wir gesprochen haben, in einem Menschenleben vielleicht in einem Jahr oder in 3 Jahren oder in 5 Jahren auslösen. Manchmal tragen Leute so eine Botschaft, die sie gehört haben, jahrelang mit sich, bis irgendwann der Punkt ist, wo sie sagen, und jetzt kehre ich um. Gott ist derjenige, der wirkt. Letzten Endes nicht wir. Bei Jona sehen wir es deutlich. Und es ist auch nicht unsere Würde und was wir mitbringen an Qualitäten, die das hervorbringt, sondern es ist Gottes Geist und sein lebendiges Wort alleine, was diese Frucht schafft. Darauf lasst uns vertrauen. Und der Friede Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wir singen ein Gebet.